Ja, Advent. Ich bin ja von der Landeskirche und man hat mir gesagt, ich kenne mich gut aus mit Kirchenjahr und was man alles so predigen muss. Es ist der dritte Advent. Ich habe mal nachgerechnet und so ein bisschen rumüberlegt, wenn man jetzt sehr enthusiastisch ist, könnte man sagen, es ist Mitfasten. Weil die Adventszeit ist ja eigentlich eine Fastenzeit. Eigentlich. Das ist jetzt schon seit ein paar hundert Jahren, wird das nicht mehr so gefeiert, aber eigentlich sind wir rechnerisch genau in der Mitte. Man kann auch so mal gucken, es sind nur noch so 13 Tage bis Weihnachten, also es passt ganz gut mit der Mitte. Jetzt ist aber die Adventszeit für uns keine Fastenzeit mehr. Also, was heißt für uns? Für mich ist es auf jeden Fall keine Fastenzeit mehr. Vor Ostern schaffe ich das ganz gut, jeden Tag ein Stück mit Gott zu gehen. Ich lese dann wirklich jeden Tag Bibel. Ich nehme mir immer irgendwas vor, um zu sagen, hey, ich kümmere mich auf die Vorbereitung, also vorbereitend auf Ostern, jeden Tag mal ein Stückchen mehr um Gott. Oder eigentlich um mich mit Gott. In der Adventszeit funktioniert das nicht. Als Lehrer hat man vor Weihnachten richtig viel zu tun. Ich habe gerade eine 4. Klasse. Das heißt, ich hatte 23 Beratungsgespräche für die weiterführenden Schulen. Zwischendurch muss man ja auch noch so ein paar Klassenarbeiten schreiben. Es wäre dann schön, wenn man auch noch ein Weihnachtsgeschenk für die Eltern macht. Natürlich muss man auch einen Schulgottesdienst planen, weil es ist ja Advent. Und die ganzen Lieder müssen ja auch noch geübt werden, weil im Idealfall ja vor dem Weihnachtsbaum die Kinder ja auch noch ein Liedchen oder ein Gedicht sagen, auch sagen können oder singen sollen. Also ja, so ein bisschen Unterricht dann auch noch. Da ist auf jeden Fall einiges zu tun. Und dann singe ich auch noch, das heißt, es sind auch Adventskonzerte, besondere Auftritte auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern. Ja, eine Menge zu tun. Ich muss gestehen, ich rede verdammt viel von Gott und habe total wenig Zeit gerade für Gott. Und das geht nicht nur mir so. Das geht tatsächlich ganz vielen so. Das geht auch unseren Glaubensvorbildern so. Also bei uns in der Gemeinde, wir haben einen männlichen Pfarrer und es ist ja schon so, man guckt da immer so ein bisschen besonders hin. Ne? Und ich kann euch sagen, Advent ist definitiv mehr so die Stoßzeit für Pfarrerinnen und Pfarrer. Die haben da überhaupt gar keine Zeit für nichts. Weshalb ich auch wirklich, obwohl ich viel zu tun habe, freudig gesagt habe, wisst ihr was? Ich nehme mir für jeden Pfarrer im Advent Zeit und nehme ihm seinen Stress ein bisschen ab. Dann sage ich, okay, wenn ich predige, ich mache das nur so 3-4 Mal im Jahr, dann kann ich mir Zeit nehmen. Dann kümmere ich mich mal ganz intensiv um Gott und mich und versuche das nachher irgendwem zu erzählen. Im Idealfall jetzt euch. Ich hoffe, ihr wollt zuhören. Ne? Aber und so kann ich mit dem, was ich tue, tatsächlich ein bisschen Zeit im Advent schenken. Heute Morgen habe ich gehört, ich konnte Birgit die Chance schenken, auch einfach mal ein bisschen krank zu sein. Ne? Also, das ist ja auch schön, wenn man mal krank sein darf. Und als Pfarrerin dann nicht hier schniefend und eigentlich so mit Ibuprofen gedopt hier stehen muss. Genau. Und ich möchte nicht nur Birgit ein bisschen Zeit schenken, ich möchte Ihnen und euch heute einfach auch ein bisschen Zeit schenken. Ganz pragmatisch, es ist sehr wahrscheinlich, ich werde nicht so lange predigen. Das heißt, Sie haben nachher noch ein bisschen Zeit. Schöner wäre natürlich, wenn das, was ich jetzt gleich noch genauer erzählen werde, Ihnen auch Zeit gibt. Ich muss Ihnen gestehen, nicht Zeit für Ihren Einkaufszettel, auch nicht Zeit für den Wunschzettel, auch nicht Zeit für die nächsten WhatsApp-Nachrichten und auch nicht Zeit, an irgendwas anderes so Wichtiges zu denken. Ich möchte Ihnen Zeit schenken, in Ruhe an Gott zu denken. Und dann ist der dritte Advent das kleine Fest vor Weihnachten. Ich schenke Ihnen jetzt die Zeit, okay? Gehen wir mal los. Ich habe einen Predigttext gefunden, der genauso gut auch an Weihnachten hätte gepredigt werden können. Aber der darf auch heute gerne gepredigt werden. Ich lese ihn Ihnen einfach mal vor. Ich habe eine neue Übersetzung gewählt. Es gibt nämlich seit wenigen Monaten die neue Luther-Übersetzung 2017 Und natürlich wollte ich Ihnen die auch präsentieren. Daraus lese ich jetzt die Bibelstelle vor. Sie steht in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, dass der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als Josef nun vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie seinen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. So, ich habe gesehen, wir haben auch noch Jugendliche da. Ich bin mir relativ sicher, also bei meinen Kindern wäre es so, an einer Stelle hätten die sich ein bisschen gewundert, ne? Und zwar ist das die Stelle: Eine Jungfrau wird schwanger sein. Seien wir ehrlich, das geht doch gar nicht. Also, oder? Wir bekennen das im apostolischen Glaubensbekenntnis jedes Mal: Geboren von der Jungfrau Maria. Und jeder richtige Biologe wird da auf jeden Fall so ein bisschen stutzen, ne? Das ist schon merkwürdig. Ich dachte, das sei ein guter Grund, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und ich kann euch sagen, ich habe großartige Deutungen dazu gefunden. Wirklich, also das war, kennen Sie zum Beispiel das Bärtierchen? Lateinisch Tagidrada. Ich hoffe, wenn es nicht richtig ausgesprochen ist. Genau, also ich kann es vorher nicht. Das Besondere an diesem Ding ist nämlich, dass es die Fähigkeit zur Parthenogenese besitzt. Also, wenn man das jetzt, dieses Bärtierchen quasi so ein bisschen theologisch sehen würde, ist das Tierchen oder dieses kleine Insekt in der Lage, quasi aus sich selbst heraus neues Leben zu erschaffen. Und es wäre doch eigentlich eine coole Idee, wenn man das schaffen würde, das irgendwie so zusammenzubringen. Gab es, haben Leute gemacht. Ich muss gestehen, ich habe es nicht hingekriegt. Also wirklich, ich habe da lange dran gesessen und habe mich da ordentlich durchgekämpft. Und mir kam irgendwann raus, ich bin kein Biologe und um das zusammenzubringen, bin ich auch nicht charismatisch genug und auch nicht zu sehr, also ich kriege das theologisch auch nicht hin, das passt vorne und hinten nicht. Und ich muss euch enttäuschen, ich habe keine Antwort darauf. Das war wirklich, also das ist ein Dilemma. Und dann stand ich vor diesem Text und dachte so, was jetzt? Weil da ist ja sonst nichts, ne? So spannend ist nämlich die Geschichte um diese Jungferngeburt eigentlich nicht. Also, ne, ist doch eigentlich völlig bekannt. So eine typische Weihnachtsgeschichte halt. Maria wird schwanger mit Jesus. Dann packt die ihren Mann und die gehen zusammen in so einen Stall und kriegen die Kinder. Da sind Engel, Hirten, ein paar Weise, im Idealfall auch noch ein Esel, ein Ochse, Schafe, alles Mögliche da. Der Klassiker halt. Der Klassiker. Wenn es der Klassiker wäre, würde er genauso da stehen. Ist nämlich nicht so. Es gibt eine Person, die nur in dieser Version, nur bei Matthäus, eine besondere Position hat. Ich würde sagen, mehr so eine, ja, so ein Außenseiter. So jemand, von dem man sonst nicht viel weiß eigentlich. Eine Ahnung, wer? Genau. Josef. Und wenn Sie jetzt mal so überlegen, Weihnachtsmärkte, Bilder, Advent, Josef ist der, der einfach immer daneben steht. Also, bevor ich mich mit dieser Bibelstelle sehr auseinandergesetzt habe, nach der Frustration, dass ich das mit dem Bärtierchen nicht hinkriege, war es wirklich so, mir war nicht klar, ob Josef überhaupt eine Aufgabe da hatte, außer daneben zu stehen und mitzugehen. Ne? So mehr so gentleman-like. Aber ich möchte mit Ihnen gemeinsam mal weitergehen. Weil Josef scheint nicht so unwichtig zu sein. Ich musste mich nämlich an meine eigene Kindheit erinnern. Wie das halt so ist, ne? Evangelischer Kindergarten, jedes Jahr Krippenspiel. Und es gab dieses eine Krippenspiel, auch die typische Aufteilung. Es gab eine Maria, das war bei uns die Marthe. Es gab einen Engel, das war Jeanette. Es gab drei Jungs, die die Hirten gespielt haben und drei Mädchen, die die Könige gespielt haben. Und dann gab es auch einen Josef. Oh ja, das durfte ich sein, weil ich war der Größte. Ich hatte keinen Text, ich musste nichts sagen. Mein Job war es, in der Bauecke so zu tun, als würde ich arbeiten. Und so war es auch. Ich saß da fein in meiner Bauecke und machte, ne, im Krippenspiel ein bisschen aufgeregt. Kommt an, springt mich an. Josef, wir bekommen ein Kind. Ja, ist mich angesprungen, hat mich umgehauen. Zack, lag ich da. Die hat mich von den Socken gehauen. Und wenn ich mit diesem Gedanken, dass Maria mich von den Socken gehauen hat, jetzt diesen Bibeltext nochmal genauer angucke, dann bekommt Josef eine ganz schön wichtige Rolle. Und da möchte ich heute mit Ihnen mal ganz genau hinschauen. Ich möchte dieses Kapitel mit Ihnen jetzt quasi mal aus der Josef-Perspektive betrachten. Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Was wird Josef sich da wohl gedacht haben? Was? Schwanger? Also, ich denke auf jeden Fall, dass Josef sich sowas gedacht hätte. Ich hätte mir das gedacht. Weil da steht ja relativ eindeutig, meine Frau kommt zu mir, also nicht meine Frau, meine Verlobte kommt zu mir. Was bedeutet, wir wohnen noch nicht zusammen. Wir haben noch nicht zusammen geschlafen. Und erzählt mir, sie ist schwanger. Und was denkt man da? Da fällt einem eigentlich nicht so viel ein, meiner Meinung nach. Wie kann das passiert sein, schwanger zu werden? Also ich würde jetzt spontan sagen, naja, vielleicht gibt es da so zwei Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch drei. Eine könnte sein, die hat mich hintergangen. Die andere, die wäre nicht so schön, könnte sein, es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, was diese Schwangerschaft zur Folge hat. Egal, was der Grund war, Maria sagt nichts in der Bibel dazu. Sie lässt Josef damit völlig alleine. Eins ist nur völlig klar, er ist nicht der Vater. Und jetzt kommt Josef wirklich in die Bredouille. Josef wird bezeichnet als frommer und gerechter Mann und überlegt sich, was kann ich denn jetzt nur tun? Wenn man sich so die Gesetze anguckt, da bleibt nicht viel. Also, ne, der steht da jetzt von den Socken quasi. Maria schwanger, von wem auch immer, jedenfalls nicht von ihm. Die sind verlobt, was zu der Zeit so viel bedeutet wie quasi verheiratet. Das heißt, der kommt da nicht so einfach raus. Der kann nicht sagen, schönes Leben noch, mach's gut. Der müsste sich offiziell von ihr trennen. Der müsste sie wegschicken. Ja, das hätte für ihn jetzt nicht die schlimmsten Konsequenzen gehabt. Wenn er sich von der Frau trennt, das geht. Das kann man offiziell lösen. Aber bei Maria hätte man rein rechtlich von Ehebruch gesprochen. Und auch wenn es zu der Zeit nicht mehr üblich war, das hätte zum Tode führen können. Wenn Josef jetzt wirklich so fromm wäre und so gerecht, dann hätte den das zermartert. Weil wer kann das schon wollen, dass seine geliebte Frau im schlimmsten Fall zum Tode verurteilt wird? Sicher war auf jeden Fall, egal was passiert, wenn ich mich trenne, mit der wird keiner mehr reden, die wird keiner mehr angucken, die wird einfach nur verstoßen. Was konnte er nur tun? Also wenn ich mich in Josef reinversetze, bin ich mir sicher, ich würde da stehen, denk nach Josef, du musst doch eine Lösung finden, das muss irgendwie gut gehen, da darf nichts passieren. Und dann passiert es in Vers 20, der grübelt wirklich. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Okay. Josef hat alles abgewägt. Es gab nicht viele Möglichkeiten für ihn. Und dann, stelle ich mir auf jeden Fall so vor, war der so fettig, dass der darüber einfach eingeschlafen ist. Egal was er tat, irgendwen wird was Schlimmes treffen. Und dazu war er eigentlich nicht bereit. Und ich bin mir sicher, irgendwann schlief der wirklich einfach ein über diese Situation. Und dann möchte ich ein bisschen leicht weg mal zitieren. Es kam quasi im Traum. Oder wie man vielleicht, wenn man Zitate sucht, auch sagen könnte, den Sein gibt der Herr es im Traume oder im Schlaf. Es gibt doch eine andere Option. Die ist im Text nicht so ganz eindeutig, aber diese Option heißt Adoption. Er könnte zu Maria stehen und das Kind zu seinem Kind erklären. Was ungewöhnlich ist, was man so nicht kennt zu dieser Zeit. Und so würden die schlimmen Folgen vielleicht niemanden treffen. Nicht das Kind, das auf jeden Fall unschuldig ist. Und auch nicht Maria, egal, was da wirklich vorgefallen sein mochte. Mit der Adoption übernahm er die Aufgaben des Vaters, des Ehemannes. Er sorgte sich, ganz menschlich, nicht abgedreht. Josef stand damit für beide ein. Damit tat er seinen menschlichen Teil, um Gottes Geschenk in Marias Bauch einen Platz in dieser Welt zu sichern. Weil das glaube ich schon. Ich glaube, dass Josef gedacht hat, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber als frommer Mensch weiß ich, dass alles Leben, was entsteht, zu leben wird, weil Gott es schenkt. Wegen dieses kleinen Wunders, das Wunder des Lebens von Gott gegeben. Und dann ist es nicht wichtig, wie groß, wie klein, was für ein Wunder da wirklich passiert ist. Das Leben ist ein Wunder von Gott geschenkt. Und mein Job als Josef ist es dann einfach, mein Menschlichstes zu tun, dass dieses Leben bestehen darf. Und ja, nachdem er wach wird, setzt er das auch wirklich in die Tat um. In Vers 24 lesen wir, als nun Josef vom Schlaf erwacht, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Ja, er trennt sich nicht von Maria. Er erkennt das Kind in ihrem Bauch als seines an und bekennt damit seinen Glauben an Gott. Und das wird auch ganz klar. Er gibt dem Kind den Namen Jesus. Und mit dieser Namensgebung bestätigt er die Menschwerdung Gottes. Wir haben es eben gesungen, Jesus, der Name über alle Namen. Josef erkennt seine Aufgabe an. Es ist mein Job, als Mensch hier zu stehen, zu glauben und das zu tun, was ich kann. Nicht mehr, aber auf keinen Fall weniger. Und es ist ein besonderes Kind. Die Verse 21 bis 23. Und sie werden einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Krass. Welche Größe. Welche Liebe. Ja, welche Glaubensstärke zeigt Josef damit, dass er einfach nur seine Rolle wahrnimmt. Er ermöglicht, Jesus Mensch zu werden. Und dies tut er nicht durch irgendein großes Wunder oder in dem Bewusstsein, dass er etwas Besonderes ist oder etwas Besonderes sein wird. Nein, er tut es einfach nur, weil es seine menschliche Aufgabe ist. Wie ist das bei euch? Wie würdet ihr in einer vergleichbaren Situation reagieren? Wo Gott von euch verlangt, dass ihr euer Menschlichstes tut. Ich habe mich gefragt, wie ich reagieren würde. Würde ich mich wirklich für Gottes Option entscheiden? Den vielleicht etwas schwereren Weg gehen? Ich kann Josefs Gedanken, seine Verzweiflung gut verstehen. Das würde mir garantiert nicht leicht fallen. Wer will es schon schwer haben? Wäre es nicht viel schöner, viel angenehmer, wenn wir einfach so mitschwimmen würden? Einfach fromm, regeltreu, uns an Gesetze halten, das, was man halt so tun muss. Na, das passiert, ich muss das tun. Das wäre viel leichter. Josef hat das nicht gemacht. Würde ich das auch tun? Würde ich die für mich wahrscheinlich richtige, in der Bibel würde vielleicht deuten, die frommere Option wählen? Oder würde ich wie Josef hingehen und sagen, nein, ich gehe den Weg, den Gott mir weist. Und das nicht als Wundertäter, sondern als Mensch. In diesem Text höre ich raus, dass Gott auf jeden Fall mit uns sein will, hier in dieser Welt. Und Gott wird auf jeden Fall kommen und wird uns auch aus unseren Sünden erretten. Und das hat er auch schon getan, wenn wir daran glauben. Jedoch ist das wirklich, war das bei Josef und ist das, glaube ich, auch heute nur möglich, wenn wir bereit sind, unser Menschenmöglichstes dafür zu tun. Wir müssen Jesus zulassen. Wir müssen ihn anerkennen. Wir müssen für ihn einstehen. Wir müssen ihn zu einem Teil von uns machen. Nur dann kann er unser Retter sein. Gott bietet sich in Jesus uns an. Wir müssen nur Ja sagen.